Herzlich willkommen zu Vormittag im Programm am letzten Freitag in diesem Jahr. Mein Name ist Richard Schäfer. Weihnachten ist vorbei, der Stress hoffentlich auch, und da können wir mit der Sendung heute Morgen die Feiertage noch etwas ausklingen lassen. Deshalb habe ich mir heute einige Thüringer Autorinnen und Autoren zu Hilfe geholt, die aus ihren Werken lesen werden. Dazu gibt es Informationen zum Baum des Jahres 2019. Ich stelle Ihnen Geschichten vom Glauben vor, werfe einen Blick in die Erfurter Museen und Ausstellungen und habe natürlich einen Stapel Musik mitgebracht. Also machen Sie es sich gemütlich, vielleicht sitzen Sie ja noch beim Kaffee, dann ist das Zuhören einfacher. Ich verzichte auch auf ellenlange Jahresrückblicke, das machen die Kollegen der anderen Redaktionen und Sender viel intensiver, und ich werde Sie auch nicht mit guten Vorsätzen peinigen. Ich hoffe, im neuen Jahr wieder mehr wollen zu können und weniger müssen zu müssen. In meiner Sendung Bücherbar hier auf Radio Frei immer am dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr stelle ich meist Thüringer Autoren vor. Die habe ich dann gebeten, Auszüge aus ihren neuesten Büchern zu lesen. Davon habe ich einige kleine Hörproben mitgebracht. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, danach Lust, mal das eine oder andere Buch zur Hand zu nehmen, um etwas tiefer in die Geschichten einzudringen. Wir beginnen mit einer Reise durch die Zeit und damit zwei historischen Geschichten. Zunächst liest Ursula Krieger Sihu der Steinmetz und danach Johanna Maria Jakob einen Auszug aus ihrem Roman Radegunde.
Sihu der Steinmetz. Er steht im Pulk der Arbeiter, nur mit Schurz und Tuch bekleidet. Den Abbildern der ehedem Gott gleichen soll er die Macht nehmen, die Pharaonen verstümmeln. Nur so sind sie auszulöschen im Diesseits oder Jenseits. Haremhab, der Soldatenpharao, will sicher gehen, dass seine Vorgänger vernichtet werden. Ketzerkönig Echnaton und Nofretete wie Semenchkar, Tutanchamun und Ehe. Der Handwerkskünstler Sinue ist vielseitig einsetzbar, arbeitet stets so kraftvoll mit Hammer und Meißel, dass dieser häufig ausgetauscht und geschärft werden muss. Gilt es, eine Grabkammer auszugestalten, bewerkstelligt er jeden Arbeitsschritt. Den Entwurf, die roten Vorzeichnungen auf dem Stein, die Gestaltung der Farbflächen oder erste Konturenschläge bis hin zum Relief. Im Dorf in der Nähe von Amarna versorgt seine Frau die Kinder und die Ziegen. Nur ein Schilfteppich in der kleinen Lehmziegelhütte trennt Mensch und Tier. Die ebenmäßigen Gesichtszüge seiner Frau hätte sie nur gern in Stein verewigt, doch durfte er sich diese Freiheit nicht nehmen. Seinen Kindern hatte er gezeigt, wie die luftgetrockneten Ziegel hergestellt werden. Schnell war der Nilschlamm in die Holzformen gefüllt. Kleine Reparaturen an der Hütte können sie schon ausführen und üben sich seit Tagen an einer niedrigen Mauer um die Behausung. Stolz weisen sie dem Vater, wenn er nach Sonnenuntergang ins Dorf kommt, ihre Baukünste. Sie wissen, dass er sie loben wird. Heute ist sie nur eingeteilt an der Tempelmauer in Amarna alle Abbilder Nofretetes, der großen Gemahlin des Königs, unkenntlich zu machen. Er bekommt seine Zerstörungsstrecke zugeteilt, 12 Schritt lang. Bis zum Sonnenuntergang hat er fertig zu sein. Unter dem Schakalblick des scheinbar gelangweilten Aufsehers beginnt er, kräftig auf die Namenskartuschen einzuschlagen. Schwungvoll gelingt es ihm, mit einem Schlag 2 Zeichen auszulöschen. Nach kurzer Pause muss er die Gesichter der Königin unter den Meißel nehmen. Als sie ihrem Gemahl den Schmuckkragen umlegt, Opfergaben darbringt oder eines ihrer Kinder liebkost. Sie nur zwingt sich, nur den Stein zu sehen in den erhabenen Flächen, verdrängt jegliches Nachdenken. Zielgerichtet setzt er die Hiebe, bis die Züge der anmutig Schönen zerstört sind. Die Sonne hat ihre Kraft bereits zurückgenommen, als er am letzten Relief anlangt. In den Augen des Aufsehers, der ungeduldig die Mauer abschreitet, liegt noch immer das Lauern. Mit der Peitsche stochert er in den abgeschlagenen Steinbrocken herum und wirbelt Staub auf, wartet auf den Sonnenuntergang. Sinue setzt den Meißel auf das Auge der Königin. Mehrfach muss er den Hammerschlag ausführen, bis alle Schönheit zerschlagen ist. Die Nase springt nach einem Hieb zu Boden. Von der Wange rutscht der Meißel ab. Er muss ihn steiler halten. Nun der Mund. Sinue schaut nach dem Sonnenstand. Ihm zittern die Knie. Der Aufseher stiert herüber. Noch hat der Steinmetz Kraft für den letzten Schlag. Doch lässt er sich auf die Kalktrümmer fallen und krümmt sich wie im Schmerz. Spürt die Peitsche, hört die wütenden Schreie. Schon ist es dunkel. Als um ihn Stille herrscht, tastet er sich zur Mauer, zieht sich hoch am noch warmen Stein. Sinue streicht über die rauen Vertiefungen und erfühlt die Lippen Nofretetes, die den Mund ihres Töchterchens berühren. Er geht in die Knie. Vergib, du Schöne. Vergib mir. Vergib.
Und nun liest Johanna Maria Jakob einen Auszug aus ihrem Roman Radegunde.
Die hölzerne Burg Skitingi. Die Burg glich einem zerwühlten Ameisenhaufen. Erheblich mehr Menschen als sonst drängten sich in den Hütten und auf dem Hof. Alle versuchten mit viel Geschrei und Gezeter ihren eiligen Geschäften nachzugehen. Zwischen den Hütten wurden Schwerter geschliffen, Ziegen geschlachtet und Ausrüstungen für Krieger repariert. Frauen boten heiße Pastinaken und gekochtes Fleisch an. Vor dem Waffenlager drängten sich Soldaten, um Lanzen, Pfeilspitzen und Schilde in Empfang zu nehmen. Halbwüchsige Kinder schleppten Holzbündel oder balancierten gefüllte Wassereimer durch die Menge. Dutzende von Feuern erwärmten die Luft zwischen den Hütten und füllten sie mit Rauch. Neben dem Haupthaus sortierte eine Gruppe Frauen Verbandstücher, legte Kräuter zurecht und rührte Salben. Gleich daneben hatte sich ein zerlumpter Händler niedergelassen, der den Kriegern mit ununterbrochenem Singsang Amulette und andere Glücksbringer anpries. Im Saal des Königshauses drang das Durcheinander vom Hof nur als geschäftiges Summen. Radegunde hockte am Feuer und versuchte, sich unsichtbar zu machen. Amala Berger fauchte wie eine wilde Katze und scheuchte ihre Diener von einer Ecke zur anderen. Neben den Truhen und Kleidersäcken, die an den Wänden aufgestapelt waren, fand sich kaum noch Platz zum Schlafen. Chiara war unterwegs, um in dem Gedränge auf dem Hof ihren Sidan zu suchen, und Besa hatte sich Bertafried an die Fersen geheftet. Gewiss stromerte der Junge draußen bei den Waffenarsenalen herum, und Besa mit ihren kurzen Beinen schnaufte hinter ihm her. Radegunde schlich zur Tür. »Wo willst du hin?« fragte Amala Berger sofort. »Ich muss nach Bertafried sehen«, antwortete sie und fing einen neidischen Blick von Rodelinde auf, die sich ebenfalls bemühte, ihrer Mutter nicht in die Quere zu kommen. »Wozu hast du eigentlich deine Sklavinnen?« keifte Amala Berger. »Komm schleunigst wieder her, wenn du ihn gefunden hast. Ich möchte, dass wir zusammenbleiben.« Radegunde trat aus der Hütte und sofort sank ihr der Mut. Wie sollte sie in diesem Gewirr ihren Bruder finden? Sie schlug den Weg zum Waffenlager ein. Am Eingang hörte sie eine bekannte Stimme mit gewohnt strengem Ton Befehle geben. Sie reckte erfreut den Hals. Germa. »Wie oft soll ich es noch sagen bei Dona und seinem Hammer? Es geht der Reihe nach. Niemand drängt sich vor«, donnerte der Hauptmann über die Köpfe der Leute hinweg. »Dona, lass das nicht Amala Berger hören«, raunte sie ihm ins Ohr. Er erschrak, doch dann weiteten sich seine Augen und er begann zu lachen. »Prinzessin, was für eine Freude!« Er winkte einen seiner Gehilfen herbei, der für ihn weiterhin Pfeile abzählte und ausgab. »Wie ist es dir und deinem Bruder ergangen? Behandeln sie euch gut?« Er musterte sie und um seine Augen bildeten sich lauter kleine Fältchen. »Es geht. Doch sag mir, werden wir die Franken besiegen?« Sein Blick wurde besorgt. »Ich will dich nicht belügen, Radegunde. Die Götter müssten sich für uns ins Zeug legen, aber ich fürchte, unsere neue Königin hat sie alle verprellt. Und soweit ich weiß, haben die Christen keinen Kriegsgott.« Er nahm seinen Helm ab und kratzte sich hinter dem Ohr. »Die Franken sind uns zahlenmäßig weit überlegen. Die Boten sprechen von einem Reiterheer, das den Heiligen See ausfüllen könnte. Und dann gibt es noch das Fußvolk, noch einmal so viele Männer, wild entschlossen, reiche Beute zu machen. Und ich spreche nur von dem Heer unter König Teuderich. Es heißt, sein Bruder Clotar ziehe auch gegen uns. Aber wir haben viele mutige Krieger.« »Ich fürchte, es sind nicht genug. In der letzten Schlacht starben viele tapfere Männer. Sie sind nicht zu ersetzen. Soviel ich weiß, sind Boten zu den Langobarden unterwegs, um sie um Beistand zu bitten. König Wacho ist unser Verbündeter.« »Und die Ostgoten, auch sie sind unsere Verbündeten.« Germa winkte ab, um seine Lippen entstand ein verbitterter Zug. »Die können wir wohl abschreiben, sie kommen mit sich selbst kaum zurecht. Uns bleibt nichts zu tun, außer beten und hoffen.« Er senkte seine Stimme auf ein Flüstern. »Alvalach ist hier, er wird heute Nacht dem Dona opfern. Nur er kann unsere alten Götter wieder versöhnen.« In der vorbeiströmenden Menge tauchte plötzlich ein bekanntes Gesicht auf. Chiara. Die Dienerin hob den Kopf und kam herüber. »Germa, sei gegrüßt!« Die Wiedersehensfreude in ihrem Gesicht wurde sofort von ihrer Sorge verscheucht. »Ich kann sie da nirgends finden. Niemand hat etwas vom Schatz, schon gar nicht von dessen Wachmannschaft gehört.« Germa horchte auf. »Der Schatz?« Er schüttelte langsam den Kopf und schwieg. »Ich werde vom Tor fragen. Dort lagert allerhand fahrendes Volk. Die wissen oft besser Bescheid.« Damit war Chiara wieder fort. Radegunde sah Germa fragend an. »Du weißt mehr, als du sagen willst.« »Ja, der Schatz ist versteckt worden. Das ist üblich vor einer Schlacht. Nur der König und Amala Fried wissen, wo er ist. Vielleicht noch Iring, aber sonst niemand. Nur so kann Hermina Fried sicher sein, dass der Feind ihn nicht in die Hände bekommt. Verräter gibt es überall, und unter der härtesten Folter plaudert sicher auch ein heldenhafter Mann.« »Aber die Wachmannschaft, Hermina Fried kann unmöglich die Karren selbst abgeladen haben.« Sie bekam plötzlich ein seltsames Gefühl in der Magengrube. Germa sah sie eindringlich an. »Radegunde, du bist eine Königstochter. Du müsstest wissen, dass ein König Entscheidungen fällen muss, die sehr grausam sein können. Alle Krieger der Wachmannschaft werden an Ort und Stelle getötet und ihre Leichen mit dem Schatz vergraben.« Der Hof mit all seinen Menschen begann sich zu drehen. Haltsuchend lehnte sie sich an die Wand des Arsenals. Ihr war speiübel. Doch Germa hatte recht. Es wurde Zeit, dass sie die Augen öffnete. die Goldschmiede mit den durchtrennten Sehnen, die Wachleute, die sterben mussten, weil sie den Königshort versteckten, das Blut, nachdem Amalafrid roch und das noch an seinen Schuhen klebte. Radegunde? Germas Stimme drang von weit her in ihr Bewusstsein. Hat man dir das nicht beigebracht? Ein König muss Opfer bringen, wenn sein Reich dadurch geschützt werden kann. Sein Leben und der Königshort sind der Grundstein für unser Thüringen. Verstehst du das? Die Übelkeit ließ etwas nach. Sie trat einen Schritt von der Wand weg. Ich muss Bertha Fried suchen gehen.